Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Erich Kästner, Franz Kafka, Irmgard Keun und Else Lasker-Schüler sind nur vier Autoren, deren Bücher vor 90 Jahren am 10. Mai von den Nationalsozialisten in zahlreichen deutschen Städten verbrannt wurden. Es war der Auftakt zu einer wochenlangen Vernichtungskampagne. 160 Bücherverbrennungen gab es im Frühjahr 1933. Dabei wurden die Werke von über 100 Autorinnen und Autoren zerstört und viele gerieten dadurch in Vergessenheit. Dass ihre Werke wieder gelesen und darüber gesprochen wurde, ist nicht zuletzt einem Buch zu verdanken, das jetzt in einer prächtigen Neuausgabe erschienen ist. Jürgen Serkes, Die verbrannten Dichter. 1977 ist dieser Band mit vielen Abbildungen zum ersten Mal erschienen und hat endlich wirkliches Interesse an der Exilliteratur und an bis dahin vergessenen, verdrängten Autorinnen und Autoren geweckt. Jetzt hat der Waldstein Verlag das Buch neu aufgelegt und ich freue mich, mit Jürgen Serke darüber sprechen zu können. Guten Tag nach Frankfurt, Herr Serke. Herzlich willkommen.
Ja, guten Tag.
Wenn man Ihr Buch aufschlägt und mal als erstes das Vorwort des Verlegers liest, dann erfährt man, dass der Anlass für diese Neuauflage nicht nur jetzt der 90. Jahrestag der Bücherverbrennung ist, sondern auch Ihr 85. Geburtstag am 19. April. War das auch ein Wunsch, der für Sie damit in Erfüllung gegangen ist?
Na, das war reiner Zufall und das hat mich natürlich besonders gefreut. Es war eben halt doch eine erstaunliche Geschichte. Das Buch ist ja 50 Jahre alt, ein Sachbuch, das nach 50 Jahren wieder in derselben Form gedruckt wird. Also dieselben Texte mit einer neuen Optik. Die war notwendig gewesen, weil ich ja immer mit einem Fotografen vom Stern Wilfried Bauer unterwegs war. Und der hat sich vor vielen Jahren das Leben genommen. Und er hat vorher seine ganze Wohnung in Brand gesetzt und damit also auch die Fotos und Negative und den Rest hatten die Feuerwehr gemacht und wir mussten eine völlig neue Optik schaffen.
Sie haben es schon gesagt, das Werk ist entstanden in der Zusammenarbeit mit Wilfried Bauer für den Stern, damals Mitte der 70er Jahre. Wie kam das, dass Sie ausgerechnet da mit diesem ja doch nicht ganz einfachen Thema landen konnten?
Naja, ich habe mich ja damit privat schon viel länger beschäftigt und ich war als junger Reporter, war ich 67, 68 in Prag gewesen während des Prager Frühlings und dort habe ich erlebt den Aufstand der Schriftsteller von Milan Kundera bis Pavel Korut gegen das kommunistische Regime. Und als dann die Russen einmarschiert sind, habe ich mir gesagt, jetzt werde ich mir mal das anschauen, was bei uns gewesen ist und habe dann angefangen zu recherchieren. Und dann war ich Reporter und Autor beim Stern und einmal so im Monat traf man sich bei Henry Nannen, dem Chefredakteur, und dann hat man erzählt, da gab es viel Wein, viel Whisky und ich habe gedacht, ich erzähle mal von meinen verbrannten Dichtern, wie ich sie genannt habe, einige Anekdoten. Und da sagte dann Nannen, und sowas ist ja heute gar nicht mehr möglich, sagte dann, Mensch Serke, das ist doch eine Serie. Suchen Sie sich morgen einen Fotografen und kommen in einem Jahr wieder.
Das haben Sie ja dann gemacht und Sie haben viele der vergessenen Schriftstellerinnen und Schriftsteller besucht und fotografiert. Man sieht sie im Buch zum Beispiel mit Claire Goll in Paris auf der Straße oder auch in ihrer Wohnung. Man sieht Hermann Adler und seine Frau Anita in Basel in der Straßenbahn oder Walter Mehring mit einem Koffer offenbar in einem Hotel und da steht dazu Dichter ohne Haus und Heim. Das geht einem schon nah, wenn man das anschaut. Wie war das für Sie? Was waren das für Begegnungen?
Ja, für mich ist es eigentlich mein Leben geworden. Also Menschen, die keine Stimme haben, die auch kein Gesicht mehr in dieser Öffentlichkeit in Deutschland hatten, ihnen wieder Stimme und Gesicht zu geben, das war eine Aufgabe, der ich mich dann ganz gewidmet habe. Es blieben ja dann nicht nur die verbrannten Dichter, ich habe ja dann auch die Autoren in aller Welt aufgesucht, die der Kommunismus vertrieben hat. Und so ging das immer weiter.
Und Sie haben sich ja auch nicht abschrecken lassen, wenn wir nochmal bei dem Buch bleiben. Zum Beispiel, wenn Sie beschreiben, wie Sie da bei Claire Goll in Paris angeklopft haben, sind Sie ja nicht unbedingt sehr freundlich empfangen worden. Aber das hat Sie nicht zurückgehalten.
Ja, man muss dabei hartnäckig sein. Das Prinzip des Stern war ja immer, es gibt keinen Korrespondenten, der ins Archiv geschickt wird, sondern Präsenz ist alles. Man muss immer an den Ort fahren, wo die Dinge passiert sind, wo die Leute gelebt haben. Und so habe ich dann also auch Claire Goll besucht und hatte auch eine Vorstellung von ihr, weil ich ja ihre Bücher gelesen habe und auch ihre Bücher, die Briefe enthielten. Und ich hatte eine Vorstellung, dachte, das ist eigentlich die Frau, die ein unglaubliches Liebesleben geführt hat. Das war für mich erstmal ganz gravierend. Und dann bin ich also auf eine Frau gestoßen, die also ganz, ganz bösartig sein konnte. Und wir waren dann 7 Tage lang zusammen und ich merkte immer nach 2 Stunden baute sie Aggression auf und dann hat man natürlich nachgegeben und dann irgendwann hat man gesagt, nein, jetzt gehen wir. Und dann hat sie dann, ihr bleibt jetzt hier und wurde dann wieder ganz freundlich. Und das war so eine Art, die sich bei ihr immer wiederholte und wir wussten dann, so ist es und so blieben wir 7 Tage. Und haben mit ihr gesprochen und sie hat natürlich auch eine Vorstellung von sich gehabt. Und ich habe eine Vorstellung gehabt, die ich recherchiert habe. Die war nicht unbedingt deckungsgleich und das machte dann die Reibung aus. Mhm. Aber es war also eine unglaubliche Zeit gewesen mit ihr und als das Buch erschien, hat sie ja dann also mich auch immer wieder angerufen und die Herausgeberin ihrer Werke nach ihrem Tode hat dann im Schlafzimmer bei ihr auf dem Nachttisch alle meine Briefe gefunden. Die lagen dort neben ihrem Bett.
Das ist tatsächlich sehr rührend. Mir hat sich auch ein Bild eingeprägt, wo man sie zusammen mit Irmgard Keun sieht auf dem Weg zur Kneipe, steht dabei und darunter Alkohol als Vorbedingung für die Gespräche. Sie trank Likör der Marke Escorial, der Interviewer Sektmarke Fürst Metternich. Können Sie davon mal was erzählen?
Das war die Grundvoraussetzung, dass Wilfried Bauer, der Fotograf, und ich mittrinken mussten, sonst hätte sie nichts erzählt. Und dann sollten wir natürlich ihr Lieblingsgetränk Escorial trinken. Da wäre ich ja nach dem 3. Glas nicht mehr vernehmungsfähig gewesen. Aber sie hat das alles vertragen. Und dann haben wir uns auf den Sekt geeinigt. Fürst Metternich, nicht? Und später, als alles erschienen war und sie mich dann immer zu Hause anrief und meine Frau am Telefon war, verlangte sie immer, sie möchte Fürst Metternich sprechen. Also sie war eine Alkoholikerin, ja? Und das wussten wir, aber sie hat also druckreif gesprochen und erzählt. Da war also alles da bei ihr. Und jammern, sagte sie mir, gibt es bei mir nicht, nicht? Und so ist das also eine sehr, sehr schöne und bewegende Begegnung gewesen, die ja auch zur Folge hatte, dass es noch eine Wiederentdeckung gab, die sie miterlebte. Sie bekam ja noch den Marie-Louise-Fleißer-Preis. Sie hatte bestimmte Dinge miterlebt und wurde natürlich dann umgarnt von allen Feministen der Bundesrepublik und rief mich immer an, Jürgen, die Feministen sind hinter mir her. Sag mal, ich war doch einfach nur ganz normal aufrichtig, wie man aufrichtig sein muss. Und das andere, die Ideologie, war bei mir nie da gewesen.
Also das sind sehr, sehr bewegende Porträts, die Sie da geschrieben haben. Und es gab ja dann auch eine enorme Resonanz auf diese Artikelserie und auch auf das Buch dann später. Haben Sie das erwartet, dass das so viel in Gang setzen würde?
Na ja, man darf ja nicht vergessen, der Stern hatte damals wöchentlich eine verkaufte Auflage von fast 2 Millionen Exemplaren. Und außerdem war es ein Blatt, wo man das überhaupt gar nicht erwartete, dass eine solche Serie dort erschien. Und das hatte natürlich eine Wirkung und die verdanke ich eigentlich dem Chefredakteur Henry Nannen, gegen den ja heute so viele Attacken geritten werden. Ich habe ihn als einen großartigen Chefredakteur erlebt. Es kann sein, dass er im Dritten Reich Dinge gemacht hat, die er nicht hätte machen sollen. Aber in der Zeit, in der ich ihn erlebt habe, habe ich die volle Unterstützung gehabt, wenn es um diese verbrannten Dichter ging und auch bei anderen Themen, die also mit dem Nationalsozialismus zu tun hatten. Er war immer auf meiner Seite und hat das also unterstützt und ich verdanke ihm viel.
Und Sie haben ja tatsächlich dann eben mit seiner Unterstützung dafür gesorgt, dass diese Schriftsteller überhaupt wieder ins Bewusstsein der Leute kamen, denn viele waren ja tatsächlich vergessen und spielten ja auch im literarischen Leben der BRD überhaupt keine Rolle. Das hat man heute auch vergessen, nicht?
Ja, das ist so. Es begann dann die ganz große Wiederentdeckungswelle. Es wurden also die Originärwerke wieder gedruckt. Und das ist ja fantastisch. Gut, das ging über viele Jahre. Und jede Generation muss sich also diese Geschichten wieder neu erobern und sie auch mit neuem Blick anschauen. Aber es ist damals also die Wiederentdeckung gelungen. Und das war eine tolle Sache. Zum Beispiel der Deutsche Pen hatte die verfolgten Schriftsteller nach dem Zweiten Weltkrieg nie eingeladen. Und erst nach dieser Serie im Stern und im Buch wurde dann, glaube ich, 1970, wurden sie zum ersten Mal eingeladen nach Bremen. Gab es nicht mehr viele, aber es kamen einige. Also man sah, auf einmal waren die verbrannten Dichter angekommen und hatten eine Wirkung besonders auf junge Leute.
Und das Thema, Sie haben es ja schon gesagt, der verfolgten Schriftsteller, das hat Sie ja nicht losgelassen. Sie haben noch 3 weitere Bücher in diesem Themenbereich geschrieben. Es ist das Zentrum für verfolgte Künste entstanden, wo auch Ihre Sammlung Eingang gefunden hat. Was denken Sie, Herr Serke, warum das bis heute wichtig ist, immer wieder daran zu erinnern, an diese Auslöschung?
Na, wir dachten ja 1989 in der Wende, wir würden in eine neue Zeit eintreten und hängen wir schon wieder fast in einer alten Zeit drin und es ist wieder Dunkelheit überall in Europa und das ist eine furchtbare Situation. Umso wichtiger ist es, darauf hinzuweisen, auf den Widerstand solcher Menschen, die in ihrem Leben vieles und manche auch alles riskiert haben und dabei auch ums Leben gekommen sind, dass man dieses immer wieder wach hält, um zu zeigen, wie wichtig es ist, Menschlichkeit auf Dauer in einer Gesellschaft durchzusetzen.
Jürgen Serke, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Dankeschön, Herr Serke.
Danke Ihnen auch.
Und Jürgen Serkes Buch Die verbrannten Dichter ist in einer sehr schönen großformatigen Neuausgabe mit vielen Abbildungen und Fotografien beim Waldstein Verlag erschienen.